nehmen wir die Vereinsbrille runter. Wir nehmen an, du wärst kein Fan dieses Vereins. Wie würdest du die Entwicklung des Vereins dann betrachten? Also wäre es eine andere Betrachtung oder würdest du dann trotzdem von außen stehen und sagen, okay, das ist nicht mein Verein, aber finde ich super, was die machen? Oder weil normalerweise wäre es ja so bei einem Bundesliga-Verein, wenn ja, da auf einmal das Wappen gewechselt wird, ja, würden alle auf die Barrikaden springen.
Ja, jetzt muss ich schauen, wie ich das in Worte fasse. Also wie bekannt ist, bin ich ja auch Fan eines Traditionsvereins. Und ich bin bei dir auf dem Punkt, ich würde durch die Decke gehen, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ich ändere das Logo. Ja, absolut. Also in dem Punkt, ja, kann man das durchaus kritisch hinterfragen. Also das kann man ja auch ganz offen ansprechen. Nach wie vor feiere ich auch das alte Logo sehr. Gerade Julian und ich sind auch immer dahinter, so diese alten Trikots mit dem alten Logo nur zu kriegen oder die alten Schals. Aber was natürlich sich abhebt von anderen Vereinen, die das in der Vergangenheit durchgezogen haben, es gibt ja das ein oder andere Beispiel, ist natürlich, es hat eine ganz andere Ausrichtung. Also es ist nicht nur darauf aus, ja, sich jetzt selber die Taschen voll zu machen, ein Konstrukt zu bilden, sondern
Marketingkonzept
ja,
zu sein.
Ja, sondern einfach einen Mehrwert der Gesellschaft bringt. Und auch wenn das für den einen oder anderen jetzt erstmal nicht so wirkt, weil man in dem Thema nicht so drin ist, kenne mich selber, wie ich war, bevor ich mit den ganzen Themen in Kontakt gekommen bin. Und die Entwicklung finde ich durchaus positiv, weil es einfach auch mit Leuten ein Verein ist, der Vorreiter ist. Und gerade im Fußball, wir haben es ja auch das eine oder andere Mal gesprochen, eine Nische ist, die man jetzt erstmal mit den Themen nicht so zusammenbringt, für was die Vereinsphilosophie ist. Deswegen betrachte ich es dann so, also wie du es gesagt hast, ganz ohne Vereinsliebe und alles, also ohne diese Brille, nicht so geil, das Logo zu ändern, richtig geil, was die Philosophie ist, zu leben.
Ich muss es hier jetzt einmal gesagt haben, sonst kriege ich von Hardy auf die Finger geklopft. Vereine haben natürlich kein Logo, sondern ein Wappen.
Ach du Scheiße. Ah, Gottes, ja.
Alles
ja,
gut.
Ja, ja,
alles
ja.
Julian, wie ist da deine Haltung, was den Verein betrifft?
Also ja, ziemlich ähnlich, wie es René auch gesagt hat. Also man kann das auf jeden Fall kritisch sehen, vor allen Dingen die Anpassung des Wappens. Ja, das ist natürlich so das Heiligtum jedes Fußballvereins und das anzupacken, ja, muss wahrscheinlich nicht unbedingt sein oder hätte nicht sein müssen. Ich weiß tatsächlich nicht genau die Hintergründe, warum das gemacht worden ist. Ja, grundsätzlich auch dieses Thema, dass ein Investor quasi den Verein übernimmt, bin ich normalerweise auch kein Fan von. Zumindest wenn es so gemacht wird, wie man es halt üblicherweise kennt, dass es dann als ja, Marketingapparat aufgebaut wird, dass wirklich der Verein genutzt wird, um irgendwelche ja, Produkte vorwiegend zu promoten oder maximal Geld damit zu verdienen. Da bin ich absolut kein Fan von. Ich finde, der Fußballverein sollte immer den Fans gehören. Weil Dale Vince, finde ich es halt schon eine Besonderheit, gerade wenn man ihn auch kennenlernt, dass er nicht der klassische Investor-Typ aus meiner Sicht ist. Also ich glaube nicht, dass er da mit dem Verein wirklich Geld verdient, sondern das macht er wirklich aus seiner Überzeugung raus. Also man sieht ja auch, was er sonst so tut. Er ist kein klassischer Geschäftsmann aus dem klassischen Sinne, sondern auch mit seinem Unternehmen, der ist da gefühlt so ein bisschen reingestolpert, würde ich sagen, mit den Windrädern. Also wie René erzählt hat, er war als Hippie unterwegs und hat eher so das Nomadenleben gelebt und ja, war immer schon unternehmerisch tätig, hat dann irgendwann sein erstes Windrad hingestellt und dann hat sich's halt ergeben, dass es mehr und mehr wurde und er auch gemerkt hat, dass er dann eine gewisse ja, Macht für das Gute bekommt, also für das Gute aus seiner Sicht in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und ja, deswegen bin ich bei dem Thema oder bei Dale Vince halt der Meinung, wenn man es macht mit den Investoren, dann sollte man es machen, so wie Dale Vince, dass einfach eine größere Sache oben drüber steht und jetzt nicht das gemacht wird aus Marketing Gesichtspunkten oder um maximal Geld zu verdienen, sondern dass einfach die Gesellschaft davon profitiert und dass wir alle davon profitieren jetzt, also unabhängig davon, ob man jetzt Verein ist oder Fan ist von dem Verein oder nicht, sondern dass es einfach eine Sache ist, die keinem schadet, ganz im Gegenteil. Wir profitieren ja alle davon, wenn wir alle so ein bisschen nachhaltiger leben. Von daher, ja. Es ist natürlich zwiegespalten, aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass man dahinter stehen kann.
Forest Green Rovers werden oft als der vegane Fußballverein beschrieben. Oder als der grünste Fußballverein der Welt. Und klar, das stimmt. Irgendwie. Im Stadion gibt es keine Fleischgerichte, Nachhaltigkeit ist Teil der Vereinsphilosophie, selbst beim Stadionbau. Bei Trikots oder bei der Anreise versucht der Verein, Dinge anders zu machen. Aber je länger wir in dieser Folge über Forest Green sprechen, desto deutlicher wird. Die spannende Frage liegt nicht nur beim Essen. Die spannende Frage ist, kann ein Fußballverein ein Gegenentwurf sein? Also ein Ort, an dem andere Werte ausprobiert werden, ohne dass der Fußball dabei nur noch Kulisse ist. Darüber spreche ich mit René und Julian von den Forest Green Devils, dem deutschen Fanclub der Forest Green Rovers. Es geht um die ersten Reisen nach Nailsworth, um vegane Peace, um Fankultur in England, um alte Wappen, neue Identität, um Dalewins und um die Frage, was ein Verein verändern darf, und was er nie verlieren sollte. Vielleicht, René, kannst du mal kurz anfangen. Wie bist du zum Fußball gekommen und wie war dein Werdegang bis heute?
Ja, zum Fußball gekommen bin ich dadurch, dass mir quasi in die Wiege gelegt worden ist. Ja, von klein auf schon durch meinen Vater für Fußball begeistert worden bin. Mit 7 im Fußballverein aktiv war, jahrelang, bis Mitte 20 dann selbst auch, dann aktiv gespielt. Natürlich auch meinen Verein habe, dem ich dann auch immer wieder auf Spielen gefolgt bin. Und
erzählst du auch welchen?
Ja, also Borussia Mönchengladbach ist mein, ja, mein Verein seit meiner Geburt. Und ja, selber immer wieder auch mein Freundeskreis hauptsächlich aus Freunden bestand, die auch alle aktiv Fußball gespielt haben oder ja, einen Verein dann hatten. Also mit Fußball immer irgendwie in Kontakt war. Und ja, das bis heute anhält, außer dass ich selber nicht mehr kicke. Genau.
Mhm. Julian, wie war es bei dir?
Bei mir ist es so, dass ich in Gelsenkirchen geboren wurde. Und in Gelsenkirchen gibt es ja nicht allzu viel, aber es gibt einen Fußballverein, wo man Fan sein muss, wenn man da geboren wird. Und bei mir hat es so ein bisschen gedauert. Also ich wurde, glaube ich, erst so mit 10, 11, 12 auf den Fußball aufmerksam. Ich glaube, meine erste richtige Erinnerung ist auch die Meisterschaft oder wo Schalke Meister der Herzen wurde. Also direkt die bitterste Geschichte aus der Vereinshistorie wahrscheinlich. Und ja, danach hat mich der Verein aber trotzdem nicht mehr losgelassen und ja, auch durch meinen Onkel viel geprägt worden, der auch Schalke-Fan ist. Ja, bin ich so in den Fußball gekommen und ja, bis heute dem Verein treu geblieben auch, aber auch mittlerweile einem Verein in England als zweite Liebe quasi.
Genau, über den wir heute sprechen werden, die Forest Green Rovers. Jetzt würde mich fragen, also jetzt würde mich ja brennend interessieren, René, wie kommt man da hin? Also wie bist du auf diesen Verein aufmerksam geworden?
Ja, aufmerksam bin ich dadurch geworden, muss ich kurz privat aus, ganz kurz einschieben. Also ich lebe seit 2016 vegan. Mhm. Und also Forest Green Rovers sind ja ein veganer Fußballverein. Und 2017 hat mir ein Kumpel angerufen, der hat über FIFA zufällig damals die Forest Green Rovers zugelost bekommen im FA Cup und sich dann über den Verein informiert, weil er den auch noch nie gehört hatte zuvor und ja, mich dann umgehend angerufen und dann gesagt, hey René, da gibt's einen Verein, der ist komplett vegan und ja, anfangs konnte ich das nicht so wirklich glauben, weil es zu dem Zeitpunkt damals ja völlig utopisch war, zu denken, dass es ein Fußballverein ist, der komplett vegan ist. Und ja, das war dann so der erste Schritt, der erste Kontakt. Ich habe mich dann mehr informiert über den Verein, gemerkt, dass die weit raus mehr machen, wie dann nur vegan sind. Und ja, waren dann 2018 das erste Mal drüben in England, um das mal vor Ort zu sehen. Und ja, und dann sehr herzlich empfangen, ist mir natürlich auch schnell aufgefallen. Wir hatten damals ganz provisorisch eine Deutschlandfahne dabei. Und ja, da sticht man dann natürlich raus und ja, hatten da schon damals echt recht schnell sehr, sehr freundliche Menschen, sehr, sehr schnell Kontakt. Und ja, auch wie sie es umsetzen, wurde da auch schnell klar, dass es, ja, dass sie es konsequent umsetzen. Und ja, auf dem Heimweg war dann eigentlich schon klar, okay, ich habe Lust, einen Fanclub zu gründen. Genau.
Julian, wie war es bei dir?
Bei mir war es recht unromantisch, sag ich mal. Also ich habe, glaube ich, einfach bei YouTube ein Video gesehen. Ich glaube, das war damals der Galileo-Beitrag über die Foursquare Novas, wo schon im Titel klar war, dass es um Nachhaltigkeit Fußballverein geht. Und die Mischung habe ich vorher so noch nicht gesehen. Deswegen war es ganz interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt auch mich schon vegan ernährt habe, beziehungsweise vegan gelebt habe. Ich glaube, 1-2 Jahre war ich da vegan. Und genau, also der Beitrag hat mich dann so angefixt, dass ich mich dann direkt auf allen möglichen Portalen über den Verein informiert habe, unter anderem auch bei Social Media geschaut habe, was da so passiert. Und wollte dann auch irgendwann wissen, ob ich der einzige Mensch in Deutschland bin, der den Verein cool findet. Und bin dann irgendwie über irgendwelche Zufälle ja auch auf dem Fanclub-Profil gelandet, den es bei Instagram gibt. Und da habe ich dann gesehen, dass ich anscheinend nicht der Einzige bin. Und so kam dann auch der Kontakt zum Fanclub zustande. Genau, war dann auch ziemlich schnell Mitglied. Im nächsten Jahr dann auch schon bei der ersten Reise nach England dabei. Und ja, habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie René. Also ist so ein bisschen wie im Film, wenn man da ankommt. Also es erinnert mich immer an Herr der Ringe, so von der Landschaft her. So, wo die Hobbits wohnen, gefühlt. Und ja, irgendwann kommt man halt an diesem Berg hoch und kommt dann im Stadion an, mitten in einem recht kleinen Dorf, würde ich sagen. Ja, wo halt dieses gallische Dorf ist im Bereich Nachhaltigkeit im Fußball. Und ja, sofort herzlich aufgenommen worden, sofort echt viele Fans auch gesprochen, kennengelernt, weil, wie René schon gesagt hat, als Deutscher, sag ich mal, oder als Mensch aus dem Ausland fällt man natürlich sofort auf. Ich habe das Gefühl, dass einige das noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass der Verein wirklich weltweit bekannt ist. Wir sind immer wieder überrascht, dass man sich die Mühe macht, dahin zu kommen oder dahin zu fahren, um ein Spiel zu gucken. Aber ja, umso schöner ist es. Und ja, die Leute sind echt alle nett und freuen sich immer, wenn man dann den Verein auch unterstützt vor Ort und natürlich aus der Ferne. Ja, so war das bei mir.
Hm. René, jetzt fehlt uns, also all den HörerInnen und mir auch, so ein Bild von diesem Verein. Man kennt halt, ne, das Bild, was ihr jetzt schon so ein bisschen gezeichnet habt, das ist ja das, was man so wahrgenommen hat, worüber man den Verein so ein bisschen kennengelernt hat. Aber so grundsätzlich, ich habe keine Ahnung, also was ich gelernt habe, sie spielen in Non-League-Football. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen diesen Verein erstmal, also jetzt ohne das alles drumherum sozusagen, sondern einfach mal rein den Fußball, den Ort, den Verein als solches, wo der spielt, wie der spielt, etc. pp. Mal einmal so ein bisschen auftröseln, dass man mal so eine Vorstellung bekommt, von was wir da eigentlich reden, rein vom Verein her sozusagen.
Ja, gerne. Das ist ja natürlich nur hochklassiger Fußball, den man da zu sehen bekommt. Nee, es ist ein Verein, also ein sehr, sehr langer Verein mit einer langen Historie. Ist 1889 gegründet worden, hat da auch schon verschiedene Phasen durch, von verschiedenen Namensänderungen und was, ja, Platzwechsel auch. Ja, 2010 wurde dann quasi Dale Vince, der jetzt neue oder jetzt auch aktuelle Clubbesitzer, ist damals eingesprungen, weil der Verein vor dem Bankrott stand und hat dann auch gesagt, aber er würde gerne auch Veränderungen bringen wollen und hat da dann nach und nach umgestellt auf vegane Gerichte.
Ja, also an, sorry. Ja, ich, nee, alles gut. Ich hol dich einfach ab. Die Frage wäre, das heißt, das war eigentlich ganz normaler englischer Fußballverein irgendwo auf dem Land und dann kam er und hat dann einfach mal die Welt auf den Kopf gestellt?
Genau, also er hat es nach und nach integriert. Es wurde nicht von heute auf morgen alles umgesetzt. Aber ja, es ist auf dem Land, es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Dorf. Auch ringsherum sind eigentlich nur Dörfer. Das recht nächstgrößere Dorf ist dann, ich meine, die haben 13.000 Einwohner. Das ist dann Stroud. Der Heimatort ist Nailsworth, ist ein kleines Seelendorf. Ist sehr, sehr idyllisch. Julian hat es ja mal so leicht mal angedeutet. Also wirklich, ja, sehr idyllisch, sehr altenglisch, würde ich sagen, sage ich immer sehr gerne dazu. Und ja, Dale Vince hat dann eben das eine oder andere dann umgesetzt. Seine Bedingung war gleich okay. Und er ist ja auch Gründer von Ecotricity, also einer Windrad-Firma, der gegründet hatte. Also zum Dale Vince, der hat früher als Hippie in der Region gelebt mit seinem Van und hat da, ja, selber für seinen Bus quasi so ein Windrad gebaut, um dass es Strom hat. Und daraus ist dann seine Firma gegründet worden irgendwann. Und ja, weil er aus der Region kommt, hat man ihn dann eben auch gefragt, hey, ob er nicht aushelfen kann. Und seine Bedingung war dann okay. Dann aber kommen erstmal Solarplatten aufs Dach. Die Ernährung wurde dann erstmal auf vegetarisches Angebot umgestellt. Und ja, ich glaube, davor hat man das rote Fleisch erstmal gestrichen, also so Step by Step immer mehr und mehr umgesetzt. Und ja, er hat dann auch gemerkt, dass die Leute, natürlich nicht alle, aber viele auch sich begeistert haben dafür. Und das merkt man auch heute noch an den Menschen, die sich da auch anteilig dabei sind und die Dinge auch umsetzen. Und ja, so ist es dann immer weiter gewachsen.
Julian, wenn ich jetzt mir so vorstelle, das ist ein Verein in England auf dem Dorf, so wie es jetzt, wenn ich jetzt hier meinen lokalen Verein auf dem Dorf sehe, da geht man halt sonntags hin auf den Sportplatz, guckt sich das Fußballspiel seines lokalen Teams an und da trifft sich das Dorf halt. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass da einige Veränderungen gab. Wie ist das so im Dorf angekommen? Wie hat sich das Publikum dann vielleicht im Stadion auch verändert oder hat sich es vielleicht auch gar nicht verändert? Ist einfach nur zahlreicher geworden oder?
Also tatsächlich hört man da unterschiedliche Geschichten oder auch Sichtweisen. Also ich versuche immer, wenn ich vor Ort bin, dann auch verschiedene Leute darauf anzusprechen, um mal rauszuhören, wie das eigentlich so passiert ist in den Jahren, vor allen Dingen, wo es dann umgestellt worden ist. Also ich glaube, gerade 2010, 2011 war es für viele dann schon irgendwo ein Schock, dass der Verein sich so stark verändert. Also René schon gesagt hat, der Verein hat sich vorher auch schon viel verändert durch diverse Fusionen und Ortswechsel. Aber ja, das war dann für viele dann doch ein harter Einschnitt, dadurch, dass die Vereinsphilosophie sich so verändert hat. Das Wappen hat sich ja dann auch irgendwann geändert. Und das haben natürlich nicht alle gut gefunden. Also ich habe auch von welchen gehört, die dann den Verein mittlerweile nicht mehr supporten. Auf der anderen Seite hat es halt auch riesige Wellen weltweit geschlagen. Also unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, dass der Verein deutlich bekannter geworden ist. Und das Stadion ist gut besucht, würde ich sagen. Also es passen, glaube ich, insgesamt 5.000 Leute rein. Und bei Ligaspielen hat man schon so 2.000-3.000 immer im Stadion. Und viele sind tatsächlich dann auch irgendwann zurückgekehrt und haben dem Ganzen eine Chance gegeben, akzeptieren es oder sind teilweise dann auch echt jetzt überzeugt worden davon, also auch vom Essen, dass ich von vielen gehört habe, ja, eigentlich merkt man gar keinen Unterschied. Das Stadionessen ist nahezu identisch, nur dass es halt rein pflanzlich ist. Wir haben auch Kontakt mit dem lokalen Supporters Club in England. Da sind einige alte Herren dabei, sage ich mal, aber selbst die haben sich dann teilweise echt auf komplett vegan umgestellt. Also das sind immer so Geschichten, die mich dann sehr freuen, dass die sich einfach dafür geöffnet haben und dass der Verein dann ja so ein Vorbild für die war, sage ich mal, dass die es einfach versucht haben und jetzt über viele Jahre schon durchziehen und sich da anstecken lassen haben. Und ja, also ich glaube, unterm Strich hat sich das Ganze gelohnt und wird jetzt akzeptiert. Alle, die jetzt noch ins Stadion kommen, die stehen dahinter, akzeptieren das, supporten das. Und wie gesagt, weltweit ist ja sowieso sehr viel Aufmerksamkeit, gerade durch die Vereinsphilosophie dann jetzt auf den Verein gekommen.
René, was wir jetzt noch gar nicht geklärt haben, ihr habt jetzt so ein bisschen erklärt, was so rundrum ist. Was ist die nächstgrößere Stadt? Also wo liegt der Verein, wenn man jetzt sich die Karte in England vorstellt?
Wenn man sich vorstellt, auf der Karte ist es südwestlich. Die nächstgrößere wäre dann Bristol. Mehr östlich dann wieder von Bristol. Mehr wieder. Also so zwischen Bristol und ja, London.
Julian, wie ist das? Also ihr habt vor uns beides so ein bisschen erzählt, wie ihr so den Verein wagt, also ne, wie ihr auf diesen Verein gekommen seid, wie ihr auf, oder besser gesagt, wie ihr aufmerksam geworden seid auf den Verein. Das ist ja das eine, ne? Also wie gesagt, wir hatten ja hier auch schon beim Podcast, wo es um Nachhaltigkeit und Fußball ging und da ist natürlich der Verein auch mehrfach gefallen. Und natürlich habe ich dann auch mal mich ein bisschen damit beschäftigt und mal recherchiert und geguckt, was, weil mir der Verein bis dahin eigentlich auch nicht wirklich nahe war, also bewusst war. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Fan dieses Vereins zu werden. Also was hat bei dir so das Ding ausgelöst, dass du gesagt hast, ich, also ne, über dieses Vegan hinaus, was hat so dein Interesse geweckt, dass du gesagt hast, das will ich noch mehr wissen, da will ich noch mehr einsteigen?
Gute Frage. Ja, also ich hatte halt direkt das Gefühl, dass es wirklich ernsthaft ist. Also dass ernsthaft über Nachhaltigkeit nachgedacht wird und ernsthaft Dinge verändert werden. Dass es nicht irgendwie halbherzig gemacht wird und für ein paar schöne Bilder auf Social Media gemacht wird, sondern ja, dass der Verein bis ins letzte Detail versucht, so nachhaltig wie möglich zu handeln. Und noch dazu, es ist ein englischer Verein, also so der Ursprung des Fußballs liegt ja in England. Von daher ist es natürlich für einen Fußballfan generell auch spannend, mal nach England zu fahren, das zu erleben, auch die Fankultur da zu erleben, die Unterschiede zu erleben. Und ja, es gab den Fanclub schon, deshalb dachte ich, ja, es ist auf jeden Fall mal spannend, irgendwie mit anderen in Kontakt zu kommen, mit anderen sich über den Verein auszutauschen und dann ja gucken, ob man sich zum Fan entwickelt. Also das war zu Beginn noch gar nicht so klar. Aber umso länger man sich dann mit dem Verein auseinandergesetzt hat, umso mehr hat man dann gemerkt, ja, wie viel Spaß es macht. Also erstmal aus der Nachhaltigkeitsperspektive, dass man zu jeder Zeit irgendwie hinter dem Verein steht. Aber zum anderen natürlich auch der Fußball. Also wie René gesagt hat, ist natürlich hochklassiger Fußball in der 5. Liga in England. Nee, aber es macht schon Spaß, den Fußball auch zu gucken, mitzuverfolgen. Ja, ist irgendwie eine andere Fußballwelt auch nochmal im Vergleich zu Deutschland. Manche Sachen sind gewöhnungsbedürftig, manche sind interessant. Und ja, ich persönlich reise sehr gerne, deswegen... Ja, ist so ein Trip auch immer schön, wo man dann verschiedene Hobbys so miteinander kombinieren kann, einfach mit dem Reisen, mit Fußball generell, mit veganem Essen, mit Leuten zusammen sein, die dafür offen sind, die das irgendwie nicht verurteilen oder sich darüber lustig machen. Also das sind so verschiedene Gründe, die da zusammengekommen sind, würde ich sagen.
René, nimm mich mal mit an deine erste Tour dorthin.
Ja, es war auf jeden Fall etwas, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil es so zwei so Leidenschaften von mir vereint hat. Also quasi meine Wertevorstellungen, die ich selber privat lebe und meine Leidenschaft zum Fußball. Und ja, habe mich da wahnsinnig gefreut darauf. Also ich habe mich ein halbes Jahr so circa ungefähr immer wieder dann mehr beschäftigt, mehr gelesen, über den Verein versucht, mehr rauszufinden. Und dann war es eben im, oh nee, stimmt gar nicht, 2018. Im Mai 2018 war es dann soweit, genau, wo wir dann rüber sind. Und ja, hatten das damals verbunden mit einer kleinen Rundreise dann auch, weil man gesagt hat, okay, wenn wir in der Region sind, ja, sind wir dann über Cardiff, Bristol, Bath, dann eben über Nailsworth, dann nach Birmingham. Und genau, als wir dann in Nailsworth angekommen sind, ja, oder erstmal in Stroud, mit dem Zug in Stroud, schon gemerkt, okay, hier ist sehr, sehr ländlich und ich komme ursprünglich aus dem Allgäu. Es hat mir tatsächlich dann ein Stück weit auch an Heimat erinnert, damals. Das Ländliche, was da auch sehr hügelig ist. Also wir haben zwar noch die Berge dazu, aber es war schon auch da, ist auch da sehr hügelig und ja, sehr dörflich, und das kenne ich ja gut von meiner Region. So, es hatte dann etwas Heimisches. Zugleich war es unglaublich aufregend, alles einfach zu der Zeit. Und sind dann mit dem Bus, mit dem Regionalbus dann, oder mit dem Regiobus da nach Naysworth gefahren. Das sind dann ungefähr 20 Minuten mit dem Bus. Und ja, in dem Dorf angekommen. Ja, erstmal gedacht, okay, das ist sehr, sehr kleines Dorf hier. Es ist so gefühlt richtig hier. Und dann diesen Berg hochgelaufen, wo wir dann ja auch das ein oder andere Mal ein bisschen geflucht haben, wann der Berg eigentlich aufhört, dieser Hügel. Also es geht wirklich einen langen Hügel einfach bergauf bis zum Stadion. Und ja, oben dann angekommen ist ein Kreisverkehr, und da geht man dann quasi nach links und sieht gleich das Stadion. Auch wirklich altes, kleines Stadion. Sehr, sehr sympathisch, habe ich sehr, sehr gern. Und ja, es war einfach alles unglaublich aufregend. Und ja, den Kontakt mit den Menschen, also wie gesagt, ziemlich schnell reingekommen. Und ja, das Spiel damals, ich glaube, es ging 1-1 aus oder 2-1 sogar verloren. Weiß es gar nicht mehr. Beim Einlaufen haben wir unsere Deutschlandfahne nur dabei gehabt. Und ja, ist tatsächlich auf YouTube damals beim Einlaufen, konnte man sehen, uns mit der Deutschlandfahne, das war auch ganz lustig. Stimmung war, also ist anders wie in Deutschland, teilweise sehr gewöhnungsbedürftig, aber an dem Tag war es ja echt ganz gut. Und ja, natürlich kannte man die Gesänge noch nicht so und alles, aber ja, es war unglaublich aufregend und ja, schön, dort zu sein.
Wie ist das bei dir, Julian? Kannst du dich noch an deine allererste Reise erinnern?
Ja, bei mir ist es nicht ganz so lange her. Müsste nach der Corona-Zeit gewesen sein, also 2021 wahrscheinlich oder 2022. Ja, also war auch mega aufgeregt, habe mir natürlich vorher vorgestellt, wie es dann vor Ort ist. War dann, teilweise war es so, wie ich es gedacht habe, aber in vielen Punkten auch nicht. Also vor allen Dingen, was René meinte, mit der Region hat man gar kein Bild vorher gehabt, wie groß oder klein dann der Ort da ist, wie viele Leute da sind, wie die Stimmung im Stadion ist. Also das kriegt man halt auch nicht so wirklich mit über die Spiele, wenn man die jetzt online guckt. Weil in der Liga gibt's auch nur eine Kamera und die ist irgendwie recht statisch hin und her einfach.
Also die geht immer den Ball mit.
Genau.
Okay.
Ja. Mhm. Also ich glaube, teilweise war es dann auch automatisch, also so wie man es aus Regionalligen oder so kennt,
ja.
Dass die Kamera einfach den Ball verfolgt. Genau, deswegen hat man da relativ wenig Gefühl für, wie es dann im Stadion wirklich ist. Dieser Moment, wenn man dann diesen Berg hochkommt und dieses Stadion sieht. Also die haben auch auf einer Wand vom Stadion halt das Logo so ziemlich riesig mit einem Banner drauf. Und das sieht man dann halt so, wenn man hochkommt. Und ja, das macht schon was her. Also das Stadion hat echt sehr, sehr viel Charme, finde ich. Also es ist wirklich so ein ganz typisches Fußballstadion, was eigentlich gar nicht in den Ort passt, weil der Ort ja so klein gefühlt ist und das Stadion so groß im Vergleich, dass es dann schon ja so sehr hervorsticht. Ja, und dann will man natürlich alles sehen. Wir haben das Glück, René hat da ja auch schon die Jahre davor ziemlich intensiven Kontakt aufgebaut mit dem örtlichen oder lokalen Supporters Club, den wir schon erwähnt haben. Und die haben uns dann natürlich auch sehr herzlich empfangen, als ich dann zum ersten Mal da war. Haben uns das Stadion gezeigt, konnten uns da recht frei bewegen, ja, sowohl in den Katakomben als auch am Spielfeldrand entlang gelaufen, VIP-Bereich, also das Stadion, jeden Raum konnte man sich angucken, und das war natürlich so als neuer Fan schon eine Erfahrung. Ist dann auch Dale Vince direkt über die Füße gelaufen. Beim ersten Mal wusste man noch nicht so ganz, was man ihm erzählen soll. Das wird jetzt tatsächlich über die Jahre besser. Er kennt uns jetzt auch mittlerweile und jetzt ja hat man wirkliche Gespräche mit ihm und ja fragt natürlich immer nach Updates, was so Neues geplant ist, was noch passiert im Verein. Und ja, es ist auch schön, so die Entwicklung zu sehen, wenn man jetzt jedes Jahr in das Stadion oder in den Ort kommt, dass man mehr und mehr Leute dann trifft. Und ja, es ist wie so ein zweites Zuhause, ne, wo man einfach immer so ein Highlight hat jedes Jahr. Ja.
Mhm. Wir kommen gleich drauf, was der Verein so macht im Speziellen. Aber René, mich würde jetzt noch interessieren, ihr seid beide, ernährt ihr euch vegan? Vielleicht kannst du mich da so ein bisschen in diese Lebenswelt, die ihr beide da so lebt, so ein bisschen mit reinholen, mir mal so ein bisschen erklären oder erzählen, wie das so im Alltag aussieht, wenn man so ein Stadion besucht und warum es dann vielleicht eben dieses Besondere war, dass man mitgekriegt hat, da gibt es einen Verein, der da eben auf derselben Linie unterwegs ist.
Ja, gerne. Ja, wie du sagst, es ist nicht, ja, sag ich mal, Normalität, ein gutes veganes Angebot im Stadion zu haben. Ich meine, ich lebe auch nicht mein ganzes Leben lang vegan. Ich kenne ja auch die Stadionbesuche noch, wie es davor war. Das war in Sachen Essen wesentlich angenehmer. Weil einfach vom Angebot her es teilweise sehr, sehr schwierig ist in deutschen Stadion. Es gibt es ein oder andere, wo es ein bisschen besser ist. Es gibt auch immer so ein, sage ich mal, veganen Ranking, wo immer so ein bisschen auflistet, auch was es für Optionen gibt in den jeweiligen Stadien. Aber ja, das ist natürlich ja wesentlich eingeschränkter wie dann in England.
Kannst du mich da so ein bisschen mitnehmen? Weil, wie gesagt, ich habe da ja noch nie einen Fokus drauf gelegt. Wie ist das? Also wenn ihr jetzt in Deutschland, also ihr seid ja beide Fans eines Bundesliga-Vereins, wenn ich das jetzt so richtig mitgeschnitten habe. Von daher, wie ist das, wenn ihr jetzt so zum Fußball geht? Wo, also was gibt's da?
Ja, also es gibt mittlerweile Stände, die rein vegan sind. Also jetzt, wenn du sagst, hier die deutschen Fußballvereine, dann sage ich gerade mal von Borussia Mönchengladbach, weil wir haben einen Stand mittlerweile draußen, da gibt es ein rein veganes Angebot. Sonst ist oft die Option, ja gut, man nimmt halt Pommes, man schaut, dass man Pommes nimmt. Das geht meistens auch nicht immer, weil teilweise das Gewürz dann zum Beispiel Hütchengewürz ist und dann die Pommes auch nicht mehr vegan sind. Also man ja, schaut schon sehr drauf, teilweise suchend, gerade dann, wenn es um den Auswärtsblock geht, wird es dann wesentlich schwieriger und nochmal eingeschränkter. Ja, aus meinen Erfahrungen zumindest. Es wird besser, definitiv, wenn ich zurückdenke, ja, 9 Jahre zurückdenke. Boah, war's wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Da war ich wirklich sehr auf Pommes beschränkt oder dann auf Reisen, dass ich vorab schon gesagt habe, okay, erst davor was und danach, dass ich mir irgendwas einpacke auf Bustouren oder sowas. Oder dann, je nachdem, wie man anreist, ja, immer vorab schon immer gesucht hat nach Alternativen. Also es ist immer ja wesentlich aufwendiger, wie jetzt einfach zum Stadion zu gehen und ja, sich irgendwas rauszupicken. Ja. Mhm.
Julian, wie ist das bei dir? Also erstmal, ne, also gibt's jetzt, haben wir ja schon gehört, aber gibt's Standorte, wo ihr sagt, da ist es, also da ist es richtig gut, also da ist es vorbildlich? Ist das überhaupt ein Thema, wo ihr das Gefühl habt, das ist für Vereine ein Thema, mit dem die sich überhaupt befassen? Oder ist es dann eher, weil irgendein Imbissbetreiber, ne, aus irgendeinem Grund das eben anbietet? Oder wie nimmst du das wahr im deutschen Fußball?
Also ich habe grundsätzlich erstmal das Glück, dass ich beim besagten Ranking beim deutschen Meister quasi der Fan bin. Schalke ist da tatsächlich führend in dem Bereich. Die haben auch einen eigenen Stand im Stadion und mittlerweile ziemlich großflächig auch ein Angebot. Also es gibt tatsächlich Burger, Wraps, so Pulled Pork als pflanzliche Alternative. Also die haben schon tatsächlich ziemlich gutes Angebot. Ich muss sagen, ich persönlich bin da aber, wenn ich jetzt auch in anderen Stadien bin, recht flexibel. Also ich gucke halt auf die Karte, ob es was gibt. Wenn es die Pommes ist und ich Hunger habe, dann nehme ich die Pommes. Und wenn ich nichts sehe, dann denke ich mir, dann trinke ich halt ein Bier mehr im Stadion und esse danach was. Das ist das Gute bei Bier, das ist immer vegan, zumindest in Deutschland. Genau, da muss man nicht drauf gucken. Und grundsätzlich, ja, also es ist über die Jahre jetzt schon mehr geworden, dass es zumindest vegetarische viele Optionen gibt. Und oftmals kann man das dann auch quasi veganisieren, dass man irgendwie eine bestimmte Soße dann weglässt und dann ist es auch vegan. Also es wird besser. Die Vereine haben es schon irgendwo auf dem Schirm. Was aber generell immer noch das Problem ist, dass oftmals die Sachen einfach nicht schmecken. Also man merkt oft, dass das nicht irgendwie gefühlt zumindest großartig gekostet wird vorher, sondern ja, es wird halt geguckt, welche vegane Bratwurst kann man einkaufen. Wahrscheinlich geht es da vorwiegend nach dem Preis und dann wird die gefühlt ziemlich ja, unkontrolliert quasi aufgenommen und ja, das sollte man einfach nicht machen. Also ich finde, da sollte man schon irgendwie sich die Mühe machen und auch verschiedene Produkte durchprobieren, weil es gibt sehr, sehr gute vegane Optionen oder Alternativen und es gibt logischerweise auch sehr schlechte oder wo ich sage, das schmeckt nicht, Alternativen. Ich glaube, da fehlt es bei einigen Vereinen noch, dass die ja das nicht bis zum Ende gedacht haben und sich dann vielleicht auch wundern, warum es nicht angenommen wird oder verkauft wird und dann wieder rausnehmen. Ich denke, das könnte man dann schon auch langfristig im Sortiment halten, wenn es einfach schmecken würde. Ja, das ist so ein generelles Problem, würde ich sagen.
Mhm. Das kann ich bestätigen übrigens. Ja.
René, wie ist das dann in England bei den Forest Green Rovers, das Essensangebot im Vergleich?
Ja, alles
also ist das dann das Paradies? Also ja, ist das dann ein Paradies oder?
Ja, ich habe gerade nach Worten gesucht, wie das genau beschreibt, aber ja, du sagst, das Paradies trifft es ganz gut. Ja, weil man sich einfach über den Punkt einfach gar keine Gedanken machen braucht und einfach mal wieder, wie man es auch von früher kennt, ja, einfach nur ohne großen Aufwand, wenn man Hunger hat, einfach irgendwas nimmt, was man gerade Bock hat und nicht hinterfragen braucht, ah, ist das jetzt vegan oder nicht? Oder ja, dann doch nichts nimmt, sondern ja, ist wesentlich entspannter und ja, wie du sagst, Paradies ist ein sehr, sehr treffendes Wort dafür, ja.
Ja. Wobei man einschieben muss, die Engländer essen halt spezielle Sachen im Stadion, die muss man halt mögen. Also die haben halt viele diese Pies, was es ja dann auch mit Fleisch gibt. Es gibt im Stadion bei den Forest Green Rovers auch so einen Stadionvorplatz, wo dann vor dem Spiel vor allen Dingen verschiedene Foodstände, also es ist wie so ein Streetfood-Markt, häufig aufgebaut ist. Und das ist natürlich dann das Paradies für uns, weil da kriegt man dann alles Mögliche von Donuts, Pizza, Burger. Also da kann man reichlich zuschlagen, wenn man will. Und ja, das ist dann natürlich schon so, wie wir es uns wünschen würden am Ende des Tages, ja.
Was auch ziemlich cool ist, ist auch, dass bei Auswärtsspielen, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei allen war, aber dann im Auswärtsbereich quasi auch veganes Angebot gibt. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe mir jetzt nie die Mühe gemacht, aber dass normalerweise da kein veganes Angebot ist, was auch ziemlich cool ist.
Bei den Derbys wahrscheinlich nicht.
Aus Protest könnte sein. Ja.
Ist das so krass, also dass die Derby-Gegner dann sagen, ihr jetzt Kratzelitz, gibt es hier keine veganes Essen, sondern wir setzen jetzt hier voll auf Fleisch?
Ja, weiß ich nicht. Also bei in der Fanszene kriegt man es dann schon mit, dass es so das naheliegendste Stilmittel ist, sag ich mal, um die Forest Green Rovers Fans irgendwie zu reizen. Aha. Also da wird dann schon der ein oder andere Gesang vor, während und nach dem Spiel angestimmt, was halt immer so irgendwie mal irgendwie mit Fleisch ist oder ich war schon bei einem Spiel, wo sich die Fans dann, also die gegnerischen Fans dann als Metzger verkleidet haben und irgendwelche Würste sich umgehangen haben. Also da kriegt man es halt dann schon mit. Ob die Vereine das dann auch so sehen, das war jetzt eher eine Vermutung, aber ja. Es gibt schon ein, zwei Derbys, die der Verein wirklich hat. Da könnte es schon sein, dass man sich da so ein bisschen was dann auswischen will gegenseitig. Ja.
Ja, wie ist das so als Fan dieses Vereins? Wird man dann immer gleich gefragt eben nach seiner veganen Lebensweise? Also sind das immer dann gleich diese Thematiken oder ist es dann doch wie überall anders eigentlich auch, dass man eher über den Fußball spricht und über den Fußballverein als solches? Julian?
Also ich würde sagen, wenn man das in Deutschland anspricht, dann kommt sofort die Frage, warum? Und dann landet man eigentlich zwangsläufig beim Thema Vereinsphilosophie, weil das halt das ausschlaggebende Ding war, warum wir eigentlich Fans geworden sind. Und ja, also das würde ich schon sagen. Der Fußball ist dann eher nachrangig Thema, dass dann halt gefragt wird, ja, welche Liga, die sind so die Vereinserfolge, die ja überschaubar sind, wobei sie in der dritten Liga waren tatsächlich, also als kleinster Verein der englischen Fußballgeschichte, haben sie es geschafft, in die dritte Liga zu kommen. Von daher kann man da schon auch einen Vereinserfolg hervorstellen. Aber ja, Vereinsphilosophie ist natürlich immer Thema Nummer eins.
Jetzt, René, zu dem Thema, also ich hatte es vor uns, fangen wir anders an. Kommen wir mal, also ne, du warst dein erstes Spiel dort schauen. Nachhaltigkeit ist das große Stichwort bei diesem Verein. Was ist das Erste, woran man das merkt und festmachen kann, wenn man dorthin reist?
Definitiv auch der Behälter, wo man das Bier raustrinkt. Also weil es da auch drauf steht, da steht es auch drauf. Der Behälter ist quasi aus Bio-Kunststoff oder wie man es dann auch nennt, der komplett recycelbar ist. Also der ist kein Plastik, aber schaut aus wie Plastik. Das ist tatsächlich was mir gleich aufgefallen ist im Green Man, also in der Stadionbar. Aber auch das...
Also ich würde tatsächlich sagen, dass auf den ersten Blick gar nicht so viel auffällt. Dass es einfach wirkt wie ein normaler englischer Fußballverein. Wenn man dann halt genauer hinguckt, also wie René jetzt gesagt hat, mit dem Fußball, mit dem Bierbecher zum Beispiel, dass da dann halt was draufsteht, woraus der Bierbecher gemacht ist und dass es recycelbar ist. Oder wenn man durchs Stadion geht, stehen teilweise dann so Infoschilder, wo dann draufsteht, wie viel Strom durch die Solarpaneele auf dem Dach produziert werden. Oder die Gästetoilette beispielsweise, das ist eigentlich nur ein normaler Container. Wenn man da aber genauer hinguckt, erkennt man, dass der Urin der Gästefans genutzt wird, um den Rasen zu düngen. Also die sammeln alles, was da so produziert wird während des Spieltags und nutzen das Wasser quasi, um den Rasen zu düngen. Ja, also das sind eigentlich so kleine Sachen, auch auf der Speisekarte, sag ich mal, das sind alles die typischen Gerichte, die es halt sonst auch im Stadion gibt, mit den Pies, mit den Pommes, mit so Würstchen. Also es sind keine Bratwürstchen wie in Deutschland, aber so englische Würstchen. Die sind auch so benannt und ja, es steht, weiß ich gar nicht, ob das so groß draufsteht oder ob Plant-Based dabei steht, aber es, ja, eigentlich ist es immer so der zweite Blick, wo man dann denkt, hä, was ist jetzt anders? Und dann muss man halt einmal genauer hingucken und dann sieht man, ah, okay, hier wird es dann doch ein bisschen anders gemacht als bei anderen Vereinen.
René, kannst du mir den Verein insofern mal näher bringen? Fünfte Liga ist vor uns gefallen. Ist das ein Verein, der sehr viel aus Ehrenamt besteht? Sind da hauptamtlich Angestellte? Wie ist das da so?
Also ja, es sind einige Hauptangestellte. Also der Verein hat ja den, also das ist noch zu wissen, der Verein hat ja die langfristige Version in die zweite, also in die Championship aufzusteigen. War jetzt die letzten Jahre in der vierten Liga, also in der League 2 hauptsächlich, dann mit dem Ausreißer in die League 1 und dann jetzt wieder zweimal abgestiegen in Folge, um dann wieder in der National League zu sein, also in der fünften Liga jetzt wieder und spielt jetzt das zweite Jahr. Also es ist sehr wie ein Profiverein aufgestellt. Es sind meines Wissens viele, viele Hauptangestellte dort. Julian, weißt du das zufällig?
Im Detail auch nicht. Also wir wissen, dass der lokale Supporters Club tatsächlich einiges auch im Verein bewegt und organisiert. Also Fantreffen, sag ich mal. Es gibt dann so ein Format, wo dann Dale Wins als Besitzer des Vereins oder auch der Trainer interviewt wird, wo man dann als Fan hinkommen kann und Fragen stellen kann. Es gibt bei den Spieltagen natürlich auch Volunteers, die dann bestimmte Aufgabe übernehmen, aber ich würde sagen, dass es jetzt nicht der klassische Fünftligist aus Deutschland ist, was so das Ehrenamt angeht. Das ist eher schon professioneller aufgestellt, weil der Verein auch den Anspruch hat, nicht in der fünften Liga zu spielen, sondern zumindest mal in der vierten und dann perspektivisch, wie René gesagt hat, nach und nach oder irgendwann mal in die zweite aufzusteigen oder von der dritten in die zweite dann zu kommen.
René, was ist Dale Wins für einen Eigentümer? Ich meine, es klang jetzt schon ambitioniertes Ziel, allerdings aktuell fünfte Liga. Steckt da viel Geld rein? Ist das auch eher nachhaltiger Herangehensweise? Sprich, man sagt, erstmal bauen wir uns hier eine gute Jugendakademie auf oder eine gute Jugendabteilung, gucken, dass wir hier aus uns selbst heraus stärker werden und entsprechend unsere sportlichen Ziele vielleicht umsetzen können mit dem einen oder anderen Transfer oder Wie muss man sich die Transferpolitik, die Vereinspolitik, wenn man so will, des Clubs vorstellen?
Also es gibt natürlich eine Jugendakademie. Hauptsächlich sind Spieler, also was du wissen musst, was auch sehr gewöhnungsbedürftig ist, nach wie vor heute noch, es gibt einen wahnsinnigen Regenwechsel in den Team. Also von der einen auf die andere Saison kann es sein, dass teilweise die ganze Mannschaft ausgetauscht ist. Also es ist immer ein wahnsinniger Wechsel dort drin. Jugendspieler kommt der ein oder andere mal rein, aber auch eher weniger.
Wie ist das mit den Spielern? Müssen die gewisse Anforderungen erfüllen? Also ich meine, dieser Club steht für was. Müssen die Spieler auch dafür stehen oder ist das bei denen egal und sie sind halt Fußballspieler und das ist erstmal in der ersten Linie ihre Aufgabe?
Also die Anforderung ist, dass sie vegan sind, also zu den Trainingszeiten. Also es gibt auch die ganzen Trainingsgerichte oder an Spieltagen ist alles in vegan. Also Anspruch wäre dann quasi ja das zu akzeptieren, anzunehmen und ja natürlich auch im besten Fall selbst privat auch mehr und mehr zu integrieren. Natürlich obliegt es dann jedem Spieler, wie weit das macht und natürlich macht das auch nicht jeder dann privat. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht naiv zu glauben. Aber ja, das setzen die zum Beispiel um, ja.
Wie ist das, Julian? Gibt es da von Seiten des Vereins irgendwie Unterstützung für die Spieler? Also, dass man sagt, okay, du hast jetzt vielleicht bisher dich normal ernährt, jetzt kommst du hierher und wir bieten hier dieses vegane Essen beim Training an, bei den Spielen, rund um die Spiele, wie auch immer. Wir unterstützen dich aber, indem wir dir irgendwelche Kurse geben, wo du ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommst, ein bisschen mehr Aufklärung erfährst, oder wie ist das?
Also das weiß ich im Detail nicht, ob da quasi Aufklärungsarbeit gemacht wird. Ich weiß nur, dass das Essen, was die Spieler bekommen, wirklich ja sehr, sehr hochwertig ist. Also das ist jetzt kein, weiß ich nicht, Fertig-Kartoffelpüree, sondern da wird sich schon wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, dass die Spieler auch wirklich gut versorgt sind. Also seitens Proteine, Kohlenhydrate, also einfach so, dass die maximal performen können und maximal gut aufgestellt sind. Das ist qualitativ, denke ich, schon sehr, sehr hochwertig, was sie da bekommen. Auch vegane Proteinshakes, habe ich mal gelesen, bekommen die Spieler dann. Und also grundsätzlich würde ich sagen, das ist auf jeden Fall nicht so, dass die Spieler da irgendeinen Druck gemacht bekommen, dass die jetzt unbedingt vegan sein müssen, auch im Privaten, sondern Del Vince ist vom Typ auch so, dass er einfach das Angebot gibt, jetzt auch nicht irgendwie dogmatisch handelt, würde ich sagen. Also er steht schon klar für seine Meinung und ist auch sehr straight, sag ich mal, in dem, was er tut. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da Leute verurteilt oder irgendwie rausschmeißt, weil die dann mit einem Stück Fleisch irgendwo gesichtet werden, sondern ich denke, er will es eher dann über die Qualität des Essens schaffen, dass die Spieler sich damit auseinandersetzen. Also es gab auch tatsächlich schon den einen oder anderen Spieler, der dann vegan geworden ist, auch jetzt nach dem Wechseln vegan geblieben ist. Es gibt auch einen Spieler, der eine Fußballschuhmarke gegründet hat, die nachhaltige Fußballschuhe erstellt oder produziert. Also der hat es dann komplett verinnerlicht, so die Vereinsphilosophie oder den nachhaltigen Gedanken dabei. Also man sieht schon, dass es Früchte trägt und ja.
René, jetzt habe ich nach der letzten Folge, in der es um Nachhaltigkeit ging, also wie gesagt, mich über den Verein so ein bisschen informiert und da war ein Thema das Stadion, ein Holzstadion. Jetzt aus Erzählungen heraus scheint das noch nicht da zu stehen, sondern das wäre das erste Auffällige gewesen, wenn man da diesen Club bereist. Und da ihr es nicht genannt habt, gehe ich davon aus, es steht halt immer noch nicht, weil auch damals war das halt irgendwie so geplant. Was ist da der Stand der Dinge, was das Stadion angeht?
Stand der Dinge ist es nach wie vor im Bau. Es wird auch noch ein paar Jahre dauern. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile ein festes Datum, also das Datum haben sie schon das ein oder andere Mal wieder verschoben.
Woran hängt das?
An unterschiedlichen Herausforderungen. Also es gab dann Ausgrabungen wieder, ich glaube von irgendwelchen Skeletten aus, meine Römerzeit war es oder älter, keine Ahnung, wo dann wieder das eine oder andere verschoben hat. Also das hat es lang aufgehalten, das weiß ich.
Ja, auch so behördliche Sachen, dass bestimmte Vorgaben dann doch wieder anders gesehen worden sind von der örtlichen Behörde. Also ich hatte mich da mal so ein bisschen reingelesen. Da gibt's halt genau Vorschriften, wie hoch das Stadion sein soll, welche Höhe nicht überschritten werden darf, wie es mit den Zugangswegen ist, wie die Verkehrsanbindung sein muss. Also das neue Stadiongelände liegt dann an der Autobahn. Da war, glaube ich, dann auch unklar, ob es eine eigene Ausfahrt gibt oder wie man dann zum Stadion geht. Es gab sogar, meine ich mal, dann Beschwerden darüber oder Anwohner haben sich dann besorgt darüber geäußert, dass es dann zu laut wird. Da mussten bestimmte Lärmschutzbedingungen erfüllt werden. Also das sind sehr, sehr diverse Themen, so wie ich es rausgelesen habe. Mittlerweile sind es aber ein Stück schon vorangekommen. Also es gibt jetzt den Trainingsplatz zumindest auf dem neuen Stadiongelände, auch mit einem provisorischen Vereinsheim, sag ich mal, also wo die Spieler auch trainieren können und wo die sich einfach aufhalten. Das gibt's schon mittlerweile, aber ja, das Stadion selbst, das wird, denke ich, schon noch ein paar Jahre dauern, bis das dann wirklich alles so umgesetzt ist.
Ich glaube, die Trikots sind auch nachhaltig gestaltet, René.
Es gab früher mal eine Version, die war, ich glaube, das war die mit Bambus. Also es wird immer wieder mal, also es gab wirklich kuriose, nenne ich es mal, Herstellungsverfahren jetzt in den letzten Jahren von, man hat es mal mit einem aus Resten von Kaffeesätzen im Gemisch mit recyceltem Kunststoff Trikots zusammengestellt. Das hat aber anscheinend nicht ganz so funktioniert dann für die Masse. Und ich glaube, das Einzige, was mal so ein bisschen unangenehmer war beim Tragen, meine ich, Julian, vielleicht weißt du das gerade noch, aber ich meine, das war das Gemisch aus Mikroplastik und Bambus. Das Trikot aus.
Ich weiß nicht, ob es Bambus war, aber irgendwas Hölzernes, also ein Holzrohstoff. Das war halt so fester vom Stoff. Das war zumindest ungewohnt auf der Haut. Aber das war dann auch nur ein Jahr wirklich da und dann wurde halt wieder was geändert, beziehungsweise auch der Ausrüster hat sich jetzt öfter dann auch mal geändert. Jetzt haben sie einen langfristigeren Ausrüster. Also das aktuelle Trikot. Das ist jetzt so produziert, dass es dann quasi im Kreislauf immer wieder recycelt werden kann. Also man kann das Trikot quasi bei denen abgeben beim Ausrüster und die machen daraus wieder neues Granulat, um wieder neue Produkte daraus zu erstellen. Das heißt, ja, das Material an sich bleibt immer im Kreislauf. Ist, soweit ich weiß, auch das einzig vegan zertifizierte Trikot weltweit. Also dass keine tierischen Bestandteile sind bei Druckfarben oder ähnliches. Ja, also da wird sich immer wieder was Neues überlegt, wie man es vielleicht immer einen Ticken besser machen kann, ohne dass auch dann die Qualität darunter leidet für die Spieler und der Tragekomfort dann für die Fans auch. Ja, also da gibt's sehr, sehr interessante Trikotvarianten über die Jahre jetzt.
Wie ist das, Julian, wenn wir da schon gerade dran sind? Wie ist das in der Branche? Also gibt's dann irgendwie auch die Auswahl, dass man sich 3-4 Modelle oder verschiedene Ausstatter holen kann?
Also das ist grundsätzlich auf jeden Fall eine Sache, die Dale Vince auch extrem wichtig ist, dass, also nicht nur beim Ausrüster, generell Sponsoren sollten alle schon eine gewisse Art der Nachhaltigkeit leben oder für nachhaltige Werte stehen. Und beim Ausrüster war es jetzt in den letzten Jahren so, da war eine Zeit lang ein relativ unbekannter Ausrüster. René, weißt du nochmal, wie der heißt? Genau, Player Layer. Die haben das dann auch mit dem Kaffee gemacht damals. Also es war auf jeden Fall einfacher, dann einen kleineren Ausrüster zu finden, weil die natürlich auch nochmal offener sind für neue Materialien und so weiter. Jetzt danach war es Umbro, den Ausrüster kennt man ja auch in Deutschland. Die haben sich da tatsächlich dann darauf eingelassen, wirklich ein neuartiges Material zu nutzen, was nachhaltig ist. Das war aber das Material, was dann vom Tragekomfort nicht so super war, beziehungsweise gewöhnungsbedürftig. Und jetzt ist es Reflow, kennt man in Deutschland, soweit ich weiß, auch noch nicht. Und die sind wirklich auch wieder komplett von der eigenen Philosophie nachhaltig ausgerichtet. Und das passt, würde ich sagen, sehr, sehr gut zusammen, zumindest was man so von außen hört, dass dann auch die Vereinsphilosophie mit der Unternehmensphilosophie im Einklang sind. Und ja, das jetzige Trikot ist dann auch vom Design sehr speziell. Also empfehle ich jedem mal zu googeln. Es ist sehr kontrovers, sag ich mal. Also entweder hasst man es komplett oder man liebt es. Es ist ja provokant.
Oh, ihr schaut
und
nach.
Ja, da wird sich, ja, da wird sich auf jeden Fall was getraut aktuell.
Ist das dieses Tarnfell, also das ist so Tigerfell-Look, oder? Die Trikots?
Ja.
Genau, also so viele, die meisten sagen Leoparden-Look.
Ja,
das
genau.
Ist aber tatsächlich
ja, besser, gut.
Irgendwie hieß der Frosch?
Laubfrosch. Genau, also es gibt wohl einen Frosch, der dieses Muster hat. Kannte auch niemand vorher, aber das wurde halt so kommuniziert vom Verein und auch vom Ausrüster. Und daher kam die Inspiration dafür. Ja, ist Neonfarben zusätzlich noch. Also Heimtrikot Neongrün und das Auswärtstrikot Neonpink mit diesem Leopardenmuster. Also ja, man fällt auf, wenn man das Trikot hat.
Mhm. Wie ist das mit dem Rest? Also der Fanshop ist ja ganz gut ausgestattet, so wie ich das hier gerade sehe. Ist das auch alles nachhaltig, was man da zu kaufen kriegt?
Genau, also die normalen T-Shirts sind auf jeden Fall aus Bio-Baumwolle. Ja, und bei den, es gibt ja auch keine Sachen aus Plastik, so wie ich es weiß oder so wie ich es gesehen habe. Viele Sachen sind dann auch aus Holz, so, weiß ich nicht, so Untersetzer für Gläser oder Pins für den Fischerhut. Genau, also da wird auch schon drauf geachtet, dass es nachhaltig ist.
Oder sonst halt dann aus recycelt Polyester oder recyceltem Kunststoff dann, was hergestellt, wenn es was geben sollte. Ja.
René, jetzt hat Julian eben ja schon gesagt, dass der Besitzer auch Wert legt bei der Sponsorenlandschaft, dass man die entsprechende Philosophie mitträgt. Wie sieht das dann aus?
Also dazu darf man vielleicht noch erwähnen, dass die ganze Region so ein bisschen ja sehr grün angehaucht ist, würde ich jetzt mal sagen. Also sehr.
Also der Besitzer ist da eigentlich gar kein Exot her von seiner Einstellung?
Nee, würde ich nichts sagen. Also von dem, was man so außen mitkriegt, es spiegelt sich so ein bisschen in Stroud, sage ich mal. Also dem nächstgrößeren Dorf jetzt, wo wir dann auch immer unsere Unterkunft haben, spiegelt sich das auch so wieder. Also gerade auf den, da gibt es zum Beispiel so einen Markt, da gibt es auch verschiedene vegane Angebote, da gibt es ja, also es ist sehr gemischt da, aber man merkt auf jeden Fall, dass das Thema da in der ganzen Region auch eine Rolle spielt. Und natürlich ist nicht jedes Unternehmen oder dann potenzieller Sponsor in der Region komplett nachhaltig ausgerüstet. Aber es gibt immer, meint es auch in der Region zum Beispiel in Biogasanlagen, die dann auch als Sponsor damit auftreten. Die haben aber auch die lokale Brauerei mit eingebaut, die das Bier liefern. Stroud Brewery, wüsste jetzt aber tatsächlich gar nicht, wie weit die nachhaltig aufgestellt sind, aber ich kann mir vorstellen, dass da in Kooperation schon ja gewisse Werte gelegt werden. Ich meine, Ecotricity, also die Firma von Dale, ist ja auch direkt in Stroud der Sitz. Also es gibt schon die ein oder andere Firma auch in der Region.
Julian, wie nimmst du das wahr? Also ist das etwas, wo man sagt, das ist, also ne, es gibt ja bei jedem Verein dann irgendwie so das Sponsorentreffen und dann ist ja das Netzwerken immer angesagt. Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, da tut der Club irgendwie nach außen hin dann auch was anschieben für die Region?
Ja, er lebt das auf jeden Fall vor und zeigt, dass es anders geht. Ja, also das ist schon prägend auch für die Region und zieht natürlich dann auch entsprechende Firmen gegebenenfalls an, da aktiv zu werden und ja, für etwas zu stehen dann. Also Dale ist natürlich vor allem mit seiner Firma das perfekte Beispiel, weil er trotz der Größe des Unternehmens immer in seiner Heimatstadt geblieben ist, da seinen Hauptsitz aufgebaut hat. Und auch sich ja lokal da sehr engagiert und auch vieles für die Stadt einfach tut. Ja, also ich glaube schon, dass das auch eine Wirkung dann auch auf Unternehmen hat.
Hm. Wie ist das mit Reisen? Also wie reist man dann? Ich nehme an, als Fan hat man ja dann auch irgendwie so den Selbstanspruch, dass man da irgendwie so klimaneutral wie möglich durch die Gegend kommt. René, wie ist das da, was den Verein angeht? Also fährt man da mit Elektrobussen durch die Gegend oder wie muss man sich dieses Thema so vorstellen rund um den Verein? Auch bei den Fans jetzt? Kommen dann viele mit dem Fahrrad oder...
Ja, tatsächlich. Oder mit Elektrofahrzeugen. Es gibt Ladestationen direkt am Stadion. Es gibt einen Bus, der für Auswärtsfahrten zur Verfügung gestellt wird. Zum Beispiel sind sie auch nach dem Trainingslager, waren sie jetzt zweimal in Deutschland, also vor Screen Euros, tatsächlich auch im Allgäu, zufälligerweise. Und sind da auch mit dem Zug zum Beispiel angereist. Und ja, also es gibt keine Fliege vom Verein auch. Ja gut, jetzt ist ja England ist auch nicht unbedingt so, dass man da jetzt ständig fliegen müsste, gerade in der Liga.
Julian, jetzt lass uns mal so ein bisschen auf die Fankultur.com. Ich nehme mal an, das ist ja dann auch wahrscheinlich eher ein neueres Thema, was den Verein betrifft, oder?
Gut, ja, also Fanclubs gibt's halt den einen lokalen Supporters Club, den gibt's auch schon sehr, sehr lange. Also der hat wirklich fast die ganze Historie, glaube ich, mitgemacht des Vereins. Aber ja, gerade aus dem Ausland irgendwie einen Fanclub zu haben, das war natürlich vor dem Umstieg unvorstellbar für die, weil es schon einfach ein niedrigklassiger Verein war über die ganze Vereinshistorie. Also es ging, soweit ich weiß, oder es ging nie über die National League hinaus, bevor Dale Wins den Verein übernommen hat. Und ja, dementsprechend hat sich natürlich dann auch viel verändert, was Fans oder Fans Aufmerksamkeit angeht. Auch die Besucher im Stadion haben sich verändert. Internationales Publikum teilweise. Also wir sind natürlich jedes Jahr da, aber es gibt auch eine kleinere Gruppe aus Frankreich, auch viele einzelne Fans. Es gab mal zwei, die aus den USA angereist sind für eine Woche, dass die dann zwei Spiele sich angeguckt haben. Also das war vorher natürlich unvorstellbar.
Hm. René, wenn wir von dem Supporters Club sprechen, von welcher Größe reden wir da? Also wie viele Menschen sind da so in etwa engagiert, damit man mal so eine Vorstellung vom Club bekommt?
Also wir sind aktuell deutschlandweit knapp 50 Mitglieder.
What? Ja. Okay.
Also es kommen und gehen immer mal wieder. Also so knapp 50 sind wir, ja.
Hm. Ja. Und wie ist es dort vor Ort, der Supporters Club? Wie groß ist der in etwa?
Also meine letzte Zahl, die ich gehört habe, war 400 oder 450 okay. Mitglieder. Sind natürlich nicht alle aktiv, aber auf der Mitgliederliste stehen so um den Dreh 400, so wie ich es verstanden habe.
Kann man sich da richtig Fankultur vorstellen, René? Also wie gesagt, ne, ich habe jetzt keine Bildersuche betrieben, ich habe mir jetzt nicht bei YouTube irgendwelche Videos versucht reinzuziehen. Deswegen, so ein Spieltagsbesuch, wie ist dann die Stimmung da im Stadion? Gibt es da Stimmung? Hängt da Zaunfahren etc. pp. Einfach mal so, nehme ich mal mit in, wie ist die Stadionatmosphäre dort?
Ja, also natürlich ganz anders, wie man sie aus Deutschland gewohnt ist. Es ist nicht so, dass ja jetzt viele Fahnen schwenken und da viele Zaunfahnen hängen von Fanclubs. Also man kommt an, geht in die South Stand, das ist quasi die Heimkurve der Four Screen Rivers. Es gibt einen Trommler in der Kurve und ja, das ist dann so der Teil, der auch auf der Seite Stimmung macht, die ja, ich soll sagen, in Deutschland bin ich es gewohnt, im Block 90 Minuten Vollgas zu geben. Das ist in England ein bisschen anders. Es gibt immer wieder so phasenweise, wo es dann immer ganz gut ist. Dann ist es zwischendurch aber auch immer mal wieder ruhig oder ruhiger, sagen wir mal so, was immer so sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Kommt aufs Alter drauf an. Also für mich wäre das eher so das, wie ich England verbinde und wie ich es eigentlich auch unter Umständen ganz, ganz okay finde, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich brauche das jetzt nicht mehr in meinem Alter, 90 Minuten da rumzutoben.
Ja, ich finde es ganz geil. Deswegen ist es dann immer, ja, es ist definitiv anders. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das eine gut oder schlecht ist. Das möchte ich gar nicht bewerten in dem Kontext.
Das soll ja auch gar nicht das Thema sein.
Genau, genau. Aber ja, es ist so, wir nehmen unsere Fahne mit rein. Wir schauen immer, dass sie natürlich erkenntlich ist. Also unsere Fanclub-Fahne. Und ja, wie gesagt, es gibt einen Trommler, dann gibt es da eine Gruppe, ein kleinerer Kern, eher die jüngeren Leute. Und ja, wo dann das eine oder andere Lied dann auch über die 90 Minuten angestimmt wird.
Mhm. Gibt es da besondere Gesänge, Julian? Also ich meine, ne, wenn man ein besonderer Verein ist?
Also es gibt Gesänge, die sind aber, glaube ich, jetzt nicht so außergewöhnlich besonders. Also Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt kein Thema im Fangesang, sondern ja, wie René schon gesagt hat, also in England ist es halt auch anders. Es gibt halt nicht diese organisierte Fanszene, sage ich mal, wo auch vorne ein Capo steht, der die Lieder anstimmt oder die Stimmung koordiniert, sondern das passiert einfach. Also bei Force Green ist halt noch die Besonderheit, dass es diesen Trommler gibt. Das gibt's auch nicht bei jedem Verein, der natürlich auch mit seiner Trommel dann die Stimmung so ein bisschen vorgibt. Aber ja, die Fangesänge werden eigentlich immer von Einzelfans quasi angestimmt und dann wird gehofft, dass andere mitmachen. Meistens gelingt's dann, weil das halt schon so eine ja, kleinere Gruppe ist, die sich dann gegenseitig einfach supporten oder ja, einfach mit die Lieder anstimmen. Ja, also wie es in Deutschland ja auch ist, es gibt viele Fangesänge, die jeder Verein singt von der Melodie her, die dann halt passend auf den Verein umgetextet werden. Also sowas gibt es dann bei Force Green auch.
Jetzt habt ihr ja so vor uns schon mal so die Internationalität des Publikums angesprochen. René, wie ist so der Altersschnitt oder Altersdurchschnitt im Stadion? Verhältnismäßig jung im Vergleich zu den anderen Teams der Liga oder und macht sich da kein Unterschied bemerkbar?
Schwierig, schwierig. Ich glaube, generell ist es ein sehr eher höherer Altersdurchschnitt, der sich da so im Stadion auffindet. Aber jetzt so im Vergleich zu den anderen Vereinen kann ich gar nicht beurteilen. Also auf den Auswärtsspielen, wo wir waren, waren es auch überwiegend ältere Menschen, die wir getroffen haben, wenn es dann von den Auswärtsfans waren. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, in diesem Non-League-Bereich oder League 2 war es ja dann auch, ja, würde ich sagen, ist so ungefähr auf dem ländlichen, in den kleinen Vereinen ungefähr gleich, würde ich jetzt mal schätzen.
Hm. Julian, jetzt hast du eben, oder René war es, glaube ich, eben, aber die Frage geht jetzt trotzdem an Julian, erwähnt, 50 Mitglieder hat euer Fanclub. Vielleicht ein bisschen was zur Historie eures Fanclubs?
Ich glaube, da ist René der bessere Ansprechpartner, weil er den Fanclub gegründet hat damals. Also zumindest die Anfänge kann er, glaube ich, besser berichten von.
Also wie gesagt, wie es dazu kam, der erste Kontakt war ja dann 2017 von meiner ersten Reise damals nach England zurück und damals dann recht schnell gesagt, okay, ich möchte einen Fanclub gründen und habe damals meinen Kumpel gefragt, der mit dabei war, hey, soll was machen, der also nicht vegan lebt. Also bei uns ist auch im Fanclub nicht jeder vegan. Und habe dann gesagt, hey, komm, lass einfach gründen. Und habe dann 2018 den Fanclub gegründet. Dann sind eher so, ja, paar aus dem Freundeskreis dann gesagt, hey, okay, der René macht einen Fanclub, komm, ist lustig, sind wir dabei, um was geht's, so war so ungefähr die Anfangszeit, wie auch der Fanclub zustande kam. Und dann waren wir am Anfang vielleicht 13 Leute ungefähr, so jetzt im Freundeskreis hauptsächlich. Und ja, nach knapp einem halben Jahr kam dann der erste auch außerhalb vom Fanclub. Ich habe damals dann über Instagram eine Seite gestartet, um so ein bisschen sichtbar zu sein, da einfach so ein bisschen immer was gemacht. Und darüber kam dann der erste Kontakt dann auch irgendwann rein und aus dem, ich glaube, damals hat er noch im Nürnberger Raum gelebt. Und ja, dann kam einer aus dem Hannoverer Raum und so ist es nach und nach immer, immer größer geworden. Und jetzt ist der Hauptteil der Mitglieder ja außerhalb vom Allgäu und dann ja über die Jahre nach und nach gewachsen und auch immer mehr Menschen dann dazugekommen, gerade die ja mich jetzt nicht als Person privat davor gekannt haben und nicht aus einem Freundschaftsdienst, nenne ich es jetzt mal, zum Fanclub gekommen sind, sondern wirklich aus Interesse, weil sie ja die Werte selber auch privat leben, jeder in unterschiedlichen Intensitäten. Und ja, so kam das immer mehr. Und ist natürlich ziemlich cool, wenn so eine, ja, so ein Ursprungsding dann einfach so groß wächst, ja. Hm.
Julian, wie muss man sich das bei diesem Fanclub so ein bisschen vorstellen? Also, ne? Wenn du einen normalen Verein gründest, deinen Fanclub, dann ist es halt die Gemeinsamkeit dieser eine Verein und den will man unterstützen. Aber in dem Falle gehe ich davon aus, all die Menschen werden ja über dieses Thema Nachhaltigkeit, Veganismus den Weg irgendwie zu diesem Verein gefunden haben oder der Verein bei ihnen entsprechend für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Unterscheidet das diesen Fanclub irgendwie dann auch irgendwie von den anderen? Also machst du da irgendwie was anderes noch? Also ne, ist Fußball das auch da nur dieses das eine Ding, was alle miteinander verbindet? Oder ist es da in dem Falle dann eben auch mehr, was man miteinander teilt?
Also im Vergleich zu anderen Fanclubs oder Fußballfans generell ist halt dieses Thema Nachhaltigkeit oder Vereinsphilosophie viel mehr im Fokus als bei anderen Vereinen.
Und fragst aber auch so generell zur Ausrichtung, ob wir irgendwas Spezielles machen, oder? Wenn ihr die Frage so findet. Ja, ich würde mir kurz einklinken da an der Stelle. Und zwar, ich glaube, was uns, also wir umsetzen also auch gerade die Werte und die Philosophie vom Verein ja auch auf Fanclub-Ebene tragen wollen. Und wir gesagt haben, hey, okay, cool, wir wollen irgendwie was machen, wo wir auch einen positiven Impact generieren können und sagen, hey, okay, wir wollen aktiv beim Tierschutz dabei sein. Also das war zum Beispiel Anfangszeit, haben wir immer mal wieder so gesagt, okay, wir spenden an Sea Shepherd, an eine Organisation, die sich also für den Meeresschutz, gerade für Wale auch einsetzt, wenn man die Organisation jetzt nicht kennt. Und genau, haben das mittlerweile auch fast in unserer, also wir haben die Satzung fest in unserer Satzung verankert, dass wir unser Handeln also nachhaltiger ausrichten und haben jetzt auch fest drin, dass wir 20% unserer Mitgliedseinnahmen an eine Tierschutzorganisation spenden. Das ist aktuell die Captain Paul Watson Foundation, die auch sich für den Meeresschutz einsetzt und auch für Wale oder für die Lebewesen im Meer. Wir 20% aktuell ein soziales Engagement haben wollen, wo wir derzeit Fußballfans gegen Krebs unterstützen. Und für jedes Mitglied, das in unseren Fanclub kommt, schützen wir ein Quadratmeter Urwald von morgen, nennt sich. Das ist in Deutschland quasi eine Organisation, der Green Forest Fund, was sich vom Namen her natürlich auch super einfügt bei uns, die Flächen auch kaufen und so einen langfristigen Schutz der Wälder garantieren. Das ist zum Beispiel was wir machen, was jetzt vielleicht natürlich, wenn es andere Fanclubs machen, sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, das ist was sich so vielleicht ein bisschen abhebt. Generell haben wir mal so einen Leitfaden entworfen, wo einfach generell, wenn jemand Lust hat, sich, sein generelles Leben vielleicht nachhaltiger ausrichten möchte, verschiedene Bereiche aufgelistet haben, was es für Möglichkeiten gibt, ob es, ja, über Banking ist, über, ja, Ernährung über, was war denn da alles drin? Also einiges, generellen Lebensstil, Mobilfunk, einiges, wo wir einfach mal alles so zusammengefasst haben, was wir so wissen, was teilweise wir auch im Privaten machen. Und so einen Anhalt zu geben, wenn jemand Interesse hat. Wir haben einen grünen E-Mail-Anbieter und ja, versuchen selbst so, ja, nachhaltig wie möglich uns auszurichten und suchen nach Wegen, wie wir das auch in dem kleinen Rahmen gestalten können und auch nach außen hin irgendwie einen Impact generieren können, was einen Mehrwert in der Gesellschaft schafft.
Also du darfst uns gerne oder mir in dem Fall halt gerne die Links von nachhaltigen Geschichten zuwerfen. Ich setze die gerne in die Shownotes, falls jemand auch seinen Mobilfunkvertrag wechseln möchte oder die Bank oder sonst irgendwas.
Ganz wichtig, wir machen hier keine Werbung, also wir verdienen da nichts oder irgendwie sonst ganz wichtig, aber ja. Wir können gerne, wenn du magst, den Leitfaden teilen. Da ist eigentlich alles drin und die Links sollten da auch, ja, dann für dich möglich sein zum.
Gerne. Aber jetzt hast du genau etwas getriggert, was ich dich vor uns gefragt habe und was wir am Ende nicht so richtig rausgearbeitet haben. Aber du hast jetzt gerade ganz viele Dinge genannt. Und jetzt kommen wir zu dem Verein nochmal zurück. Sind das alles Dinge, die auch der Verein umsetzt? Oder sind das Dinge, die ihr für euch umsetzt, wo der Verein noch gar nicht so weit ist? Also, ne? Das ist halt das, was mich da interessieren würde, wenn es um den Verein geht. Weil, ne? Das ist der Nachhaltigkeitsweltmeister, wenn man so will. Aber was das genau heißt, ist schwammig für einen Mensch, der sich nicht so tief mit dem Thema beschäftigt?
Ja, also das ist auch was den Verein auch so besonders macht. Wir haben es ja vorher mal so immer ein bisschen angeschnitten, dass sie wirklich immer auch versuchen, ja, es geht ja nicht immer darum, perfekt zu sein. Also den Anspruch haben auch wir nicht. Ist ja auch unerreichbar, sage ich mal. Aber ja, die Forest Green Heroes einfach ein Verein sind, die das konsequent umsetzen und versuchen in jedem Bereich schauen, wieder eine grünere Lösung zu finden. Und ja, da ist es ganz klassisch von komplett grüner Energie, also über Solarstrom oder Windenergie, eine Biogasanlage, klassisch Regenwasser wird aufgefangen und wiederverwendet, gerade für den Rasen zum Bewässern. Der Rasen ist komplett organisch, also es werden keine Pestizide oder irgendwas ähnliches oder Chemikalien verwendet, um den Rasen aufzuwerten oder in Stand zu halten. Das P2Pitch-Programm, was Julian ja vorher schon mal erwähnt hat, wo die Auswärtsfans quasi, der Urin der Auswärtsfans natürlich gefiltert wird.
Die Frage wollte ich kurz nicht nachschieben, aber danke, dass du es jetzt nochmal aufklärst.
Ja, also wird nicht direkt aus dem Rasen geleert, sondern es wird natürlich dann aufbereitet nochmal und dann auch auf dem Rasen dann gesprüht. Ernährung haben wir angesprochen. Ja, baut sehr auf Elektromobilität, also versucht die Fans auch mehr und mehr zu animieren, auch privat umzustellen, das eine oder andere natürlich nicht aufzudrängen, aber ja, zu inspirieren vielleicht auch ein Stück weit. Es gibt, wie gesagt, mehrere Elektroladesäulen. Ja.
Bevor wir nochmal über den Eigentümer des Vereins sprechen, hätte ich noch zwei, drei Fragen zu. Kurz noch zum Fanclub, René. Wenn jetzt jemand anklopft oder sagt, das klingt alles sehr, sehr spannend, vielleicht ist das hier was für mich. Was erwartet jemanden, der als Interessent sich bei euch melden würde?
Ja, also all das, was wir so schon erwähnt haben, aber sonst auch, also wir haben eine WhatsApp-Community, wo wir verschiedene Gruppen haben, wo wir versuchen, so immer wieder im Kontakt zu bleiben untereinander. Wir schauen zusammen die Spiele, also wir versuchen das immer zu organisieren, dass wir zusammen irgendwie online die Spiele schauen.
Julian, wie ist das so? Also ist das der größte Fanclub außerhalb Englands?
Also da wurden wir sogar vom Verein ausgezeichnet für.
Anerkannt.
Es wird anerkannt, dass wir der größte Fanclub außerhalb von England sind. Wahrscheinlich auch der einzige in der Form. Zumindest haben wir noch keinen anderen leider kennengelernt. Wir sind immer auf der Suche nach Fans aus anderen Ländern. Aber die sind anscheinend so verstreut, dass man die nicht so einfach gruppiert zumindest findet. Mhm.
Wie ist das vom Vereinsseite her? Kommen die dann auf euch zu, fragen euch, wie ist euer Fanclub-Leben? Also gibt es da so einen Austausch, dass man, ne, also als Verein mit so einer Idee würde ich ja dann vielleicht auch abkloppen, ob meine Fans auch mit diesen Ideen connecten?
Also es gibt schon einen Austausch auch mit dem Verein, der ist da schon interessiert dran. Ist in England, glaube ich, relativ ungewöhnlich, dass es diese Art von Fanclub gibt, weil die Fankultur generell halt auch anders ist. Es gibt halt nicht auch nicht diese Ultraszene und diesen organisierten Support, sag ich mal. Deswegen ist es für den Verein auch noch viel, viel Neuland. Also wir merken, dass die uns Jahr für Jahr dann besser verstehen und kennenlernen. Wir haben auf jeden Fall direkten Draht auch zu Dale Vince, wenn wir jetzt irgendwie was nicht gut finden, was der Verein macht oder irgendwie Fragen haben, dann können wir ihn auch direkt schreiben und er antwortet uns dann auch per Mail relativ kurzfristig. Also das ist schon sehr, sehr cool und auch schön, dass es so gewachsen ist, dieser Kontakt.
Es gab in der Vergangenheit immer einen Austausch auch mit dem CEO, dem damaligen CEO. Und ja, da war viel so, hey, wie können wir zusammen Verein und Fans gerade international mehr zusammenbringen. Da war auch einiges, wo wirklich ja gut im guten Austausch war. Dann gab es aber dann den ein oder anderen Wechsel auf der Position, wo es dann wieder so ein bisschen hinten herabgefallen ist. Jetzt sind wir gerade so dabei zu schauen, ja, ob das ein oder andere vielleicht mal wiederbelebt wird, weil es so eine Idee war, ja, Fans irgendwie auch zusammenzuschließen oder eine gewisse Plattform zu geben. Ja, also wie du gesagt hast, Ideenaustausch, was könnte man machen? Ich sag mal, in Deutschland ist ja auch sehr, sehr normal, jetzt oft auf der Webseite zu sehen, auf der offiziellen Webseite des Vereins zu sehen, hey, okay, Fanclubs und dann eine Auflistung der Fanclubs und dann zu sehen, hey, wo sind die jetzt deutschlandweit oder auch weltweit? Und ja, solche Ideen waren alle im Raum oder sind hoffentlich auch bei denen noch im Raum. Vielleicht ist einfach ein bisschen untergegangen durch den Personalwechsel in den Abteilungen. Also ja, es gab mal mehr Austausch, mal weniger. Und wie Julian sagt, ist natürlich auch ziemlich cool und ungewöhnlich, direkt mit dem Vereinsbesitzer direkt auch in Kontakt zu sein, wo auch dann auf unsere Nachrichten reagiert, auch teilweise überraschend schnell, wo mir denkt, okay, dass der jetzt Zeit für uns hat, ist schon verrückt. Gibt immer wieder einen Austausch, ja.
Nehmen wir die Vereinsbrille runter. Wir nehmen an, du wärst kein Fan dieses Vereins. Wie würdest du die Entwicklung des Vereins dann betrachten? Also wäre es eine andere Betrachtung oder würdest du dann trotzdem von außen stehen und sagen, okay, das ist nicht mein Verein, aber finde ich super, was die machen oder, ne, oder was er gemacht hat?
Ja.
Weil normalerweise wäre es ja so bei einem Bundesliga-Verein, wenn da auf einmal das Wappen gewechselt wird, würden alle auf die Barrikaden springen.
Ja, jetzt muss ich schauen, wie ich das in Worte fasse. Also wie bekannt ist, bin ich ja auch Fan eines Traditionsvereins. Und ich bin bei dir auf dem Punkt, ich würde durch die Decke gehen, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ich ändere das Logo. Ja, absolut. Also in dem Punkt, ja, kann man das durchaus kritisch hinterfragen. Also das kann man ja auch ganz offen ansprechen. Nach wie vor feiere ich auch das alte Logo sehr. Gerade Julian und ich sind auch immer dahinter, so diese alten Trikots mit dem alten Logo nur zu kriegen oder die alten Schals. Aber was natürlich sich abhebt von anderen Vereinen, die das in der Vergangenheit durchgezogen haben, es gibt ja das ein oder andere Beispiel, ist natürlich, es hat einen ganz anderen Ausrichtung. Also es ist nicht nur darauf aus, ja, sich jetzt selber die Taschen voll zu machen, ein Konstrukt zu bilden, ja, sondern
Marketingkonzept
ja,
zu sein.
Ja, sondern einfach einen Mehrwert der Gesellschaft bringt. Und auch wenn das für den einen oder anderen jetzt erstmal nicht so wirkt, weil man in dem Thema nicht so drin ist, kenne mich selber, wie ich war, bevor ich mit den ganzen Themen in Kontakt gekommen bin, genau. Und die Entwicklung finde ich durchaus positiv, weil es einfach auch mittlerweile ein Verein ist, der Vorreiter ist. Und gerade im Fußball, wir haben es ja auch das eine oder andere Mal gesprochen, eine Nische ist, die man jetzt erstmal mit den Themen nicht so zusammenbringt, für was die Vereinsphilosophie ist. Deswegen betrachte ich es dann so, also wie du es gesagt hast, ganz ohne Vereinsliebe und alles, also ohne diese Brille, nicht so geil, das Logo zu ändern, richtig geil, was die Philosophie ist, zu leben.
Hm. wir müssen, also ich muss es hier jetzt einmal gesagt haben, sonst kriege ich von Hardy auf die Finger geklopft. Vereine haben natürlich kein Logo, sondern ein Wappen. Julian, wie ist da deine Haltung, was den Verein betrifft?
Also ja, ziemlich ähnlich, wie es René auch gesagt hat. Also man kann es auf jeden Fall kritisch sehen, vor allen Dingen die Anpassung des Wappens. Ja, das ist natürlich so das Heiligtum jedes Fußballvereins und das anzupacken, ja, muss wahrscheinlich nicht unbedingt sein oder hätte nicht sein müssen. Ich weiß tatsächlich nicht genau die Hintergründe, warum das gemacht worden ist. Ja, grundsätzlich auch dieses Thema, dass ein Investor quasi den Verein übernimmt, bin ich normalerweise auch kein Fan von. Zumindest wenn es so gemacht wird, wie man es halt üblicherweise kennt, dass es dann als Marketingapparat aufgebaut wird, dass wirklich der Verein genutzt wird, um irgendwelche Produkte vorwiegend zu promoten oder maximal Geld damit zu verdienen. Da bin ich absolut kein Fan von. Ich finde, der Fußballverein sollte immer den Fans gehören. Weil Dale Vince, finde ich es halt schon eine Besonderheit, gerade wenn man ihn auch kennenlernt, dass er nicht der klassische Investor-Typ aus meiner Sicht ist. Also ich glaube nicht, dass er da mit dem Verein wirklich Geld verdient, sondern das macht er wirklich aus seiner Überzeugung raus. Also man sieht ja auch, was er sonst so tut. Er ist kein klassischer Geschäftsmann aus dem klassischen Sinne, sondern auch mit seinem Unternehmen, der ist da gefühlt so ein bisschen reingestolpert, würde ich sagen, mit den Windrädern. Also wie René erzählt hat, er war als Hippie unterwegs und hat eher so das Nomadenleben gelebt und ja, war immer schon unternehmerisch tätig, hat dann irgendwann sein erstes Windrad hingestellt und dann hat sich's halt ergeben, dass es mehr und mehr wurde und er auch gemerkt hat, dass er dann eine gewisse Macht für das Gute bekommt, also für das Gute aus seiner Sicht in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und ja, deswegen bin ich bei dem Thema oder bei Dale Vince halt der Meinung, wenn man es macht mit den Investoren, dann sollte man es machen, so wie Dale Vince, dass einfach eine größere Sache oben drüber steht und jetzt nicht das gemacht wird aus Marketing-Gesichtspunkten oder um maximal Geld zu verdienen, sondern dass einfach die Gesellschaft davon profitiert und dass wir alle davon profitieren jetzt, also unabhängig davon, ob man jetzt Verein ist oder Fan ist von dem Verein oder nicht, sondern dass es einfach eine Sache ist, die keinem schadet. Ganz im Gegenteil, wir profitieren ja alle davon, wenn wir alle so ein bisschen nachhaltiger leben. Von daher, ja, es ist natürlich zwiegespalten, aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass man dahinter stehen kann. Ja.
Julian, mal eine ganz kurze Frage. Ich habe jetzt gerade mal kurz so ein bisschen gegoogelt nach ihm. Er ist jetzt nicht aufgefallen in der Vergangenheit, dass er ein riesengroßer Fußballfreak ist. Also wie ist das überhaupt gekommen, dass er diesen Fußballverein übernommen hat und wie weit interessiert ihn Fußball überhaupt so an sich? Oder ist es dann doch eher dieses Ding, da einfach wieder mal was ganz Neues machen zu können?
Gut, dass du die Frage uns stellst. Die nehme ich gerne mal mit nach England. Die stellen wir ihm mal.
Mach das gerne und lass mich wissen, was rausgekommen ist.
Ja, interessiert mich selber gerade. Ja, ein Wunder, dass sie selber bei uns noch gar nicht aufkam.
Kommen wir zu den Schlussfragen. Die gelten jetzt jeweils für euch beide. Also ich fange an mit René und dann Julian, kannst du ja antworten. Was darf Forest Green niemals verlieren?
Die Philosophie, was der Verein derzeit lebt. Aber auch die Menschen, die wir bisher kennengelernt haben vor Ort, auch in dem Supporters Club oder vor allem auch im Supporters Club. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ich würde es ergänzen vielleicht noch mit Bodenständigkeit. Also, dass man jetzt nicht, wenn die Erfolge kommen sollten, abhebt von seinen Werten, irgendwie abweicht, schwach wird bei irgendwelchen Deals, die dann vielleicht reinflattern von dubiosen Sponsoren, dass man da einfach standhaft bleibt und weiterhin ja wirklich seine Werte unter allen Umständen verteidigt und einfach weiterhin so agiert, wie man es jetzt aktuell auch tut und wie man es die letzten Jahre auch getan hat. Also, ja.
Zweite Frage. Was hält dich persönlich bei diesem Club, René?
Ja, da auch eine ziemlich ähnliche Antwort, aber vor allem die Menschen, wo sich teilweise ja auch sowas wie kleine Freundschaften schon gebildet haben, auch wenn es die Distanz sehr groß ist. Ja, aber auch die Philosophie des Vereins, die hier lebt, ja.
Ja, kann ich mich auch wieder nur anschließen. Ein großer Teil macht auch der Fanclub aus meiner Sicht, dass man einfach ja das Gefühl hat, irgendwie eine Gemeinschaft zu sein, die das hier in Deutschland stark machen wollen oder dafür einstehen wollen. Das macht auch viel aus meiner Sicht. Ja, also das sollte der Verein uns auch nicht kaputt machen, was eigentlich auch nicht möglich ist, aber ja.
Dann, René, jetzt wird's ein bisschen mehr tricky. Beschreibe Forest Green in einem Satz, aber ohne die Wörter grün, vegan und nachhaltig.
Ein idyllischer Dorfverein, der großes... ein idyllischer Dorfverein, der sich komplett neu ausrichtet, um neue Wege zu gehen im Fußball und einen Mehrwert in der Gesellschaft bringen möchte und auch tut. Ja, schwierig.
Julian, du hattest jetzt Zeit zu überlegen.
war trotzdem nicht einfacher. Also ein Satz ist echt schwer.
Du kannst auch zwei oder drei Sätze machen, aber die Wörter dürfen nicht drin vorkommen.
Ach so, jetzt darf man zwei und drei Sätze machen, okay.
Ja, René, du darfst gerne nochmal nachschieben. Ich glaube, das macht sich einfacher, aber Julian, versuch dich.
Ja, ein Verein, der zeigt, dass die Fußballwelt auch anders aussehen kann.
So, dann bleibe ich jetzt mal beim Julian, dann kann René nämlich nochmal drüber nachdenken. Wenn jemand noch nie von Forest Green gehört hat, was sollte diese Person nach dieser Folge verstanden haben?
Dass Fußball und Nachhaltigkeit sich nicht voneinander ausschließen, dass Fansein nicht bedeutet, dass man Stadionwurst und Kotelett essen muss, sondern es auch anders geht. Und ja, dass der Fußball trotzdem gleich bleibt, auch wenn die Vereinsphilosophie anders ist, als man es kennt, dass es eigentlich noch mehr Spaß macht, Fan von einem Verein zu sein, wenn man weiß, dass die Vereinsphilosophie genau den Werten entspricht, die man auch persönlich lebt. Und dass der Erfolg des Vereins gar nicht mehr so im Zentrum steht, sondern dass man einfach nur auf den Verein stolz ist, weil er einfach die passende Philosophie mitbringt.
René?
Ja, dass die Forest Green Rovers ein Verein sind, die ja Nachhaltigkeit und Fußballvereine, so wie es Julian auch schon gesagt hat, und es nicht ja jemandem aufdrängen, sondern vorleben und wirklich konsequent umsetzen, immer wieder neu versuchen, neue Wege zu finden, wissen, dass sie nicht perfekt sind, was sie ganz wichtig finden, und immer wieder nach Lösungen schauen. Und ja, trotzdem zugleich ein Fußballverein sind, wo man auch die Fankultur leben kann, die englische dann in dem Fall. Ja.
René, wenn jetzt jemand nach dem Hören dieser Sendung und vielleicht ja eh schon mit dem Interesse für die Forest Green Rovers ausgestattet ist, jetzt sagt, ich würde gerne Kontakt mit euch aufnehmen, zwecks eures Fanclubs. Wie kann er das tun?
Derzeit über Instagram. Wir haben einen Instagram-Account. Das wäre die Forest Green Devils. Also, ich weiß gar nicht, ob wir das heute einmal erwähnt haben. Aber das ist unser Fanclub-Name. Also Forest Green Devils. Oder sonst über unsere E-Mail-Adresse, die forestgreendevils@posteo.de. Heißt.
Dann wissen wir jetzt auch, wie der grüne E-Mail-Anbieter heißt.
Ja.
Das war meine Reise mit René und Julian zu den Forest Green Rovers, zu einem Verein, der oft auf das Wort vegan verkürzt wird, bei dem es aber eigentlich um viel mehr geht. Um Haltung, um Fankultur, um Veränderung und um die Frage, was ein Fußballverein heute sein darf. Vielen Dank an René und Julian von den Forest Green Devils für das Gespräch. Und noch eine Frage an euch. Ich würde gerne demnächst eine Hörfehlerfolge machen, in der eure Fragen im Mittelpunkt stehen. Eine Art Q&A-Folge. Wenn ihr also Fragen zum Podcast habt, an mich persönlich, zu bisherigen Folgen, zu Fußballkultur, Fankultur, Geschichte, Politik oder einfach zu Dingen, die euch beim Hören beschäftigen, dann schickt sie mir gerne. Per Mail oder über die Social-Media-Kanäle. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. In dieser Folge ging es viel um Nachhaltigkeit und die Frage stellt sich beim Hörfehler natürlich auch, nur anders, wie bleibt so ein unabhängiger Podcast langfristig möglich? Wenn euch diese Art von Gesprächen wichtig ist, dann unterstützt den Hörfehler gerne mit einer Spende. Damit helft ihr mir, mehr Zeit in Recherche, Vorbereitung, Schnitt und neue Folgen zu stecken. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes und auf der Webseite. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut.